¿Qué onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 597. Habt ihr es gemerkt? Nach vielen Jahren haben wir endlich einen neuen Anfangsjingle. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Aber natürlich haben wir in dieser Sendung auch Inhalt, und zwar folgenden. Nach ein paar Nachrichten stellen wir euch den lateinamerikanischen Verein Techo vor. Techo hat das Ziel, Wohnungen und Lebensbedingungen von Familien in den informellen Siedlungen Lateinamerikas langfristig zu verbessern, zum Beispiel in Panama. Seit 10 Jahren gibt es Techo auch in Deutschland. Pia und Isa haben uns mehr über ihren Verein erzählt. In Venezuela wurde Ende Juli gewählt. Doch ein klares Ergebnis gibt es nicht. Sowohl die Regierung als auch die Opposition haben sich zur Wahlsiegerin erklärt. Über die Situation in Venezuela sprechen wir mit dem Journalisten Tobias Lambert. Er ist Redakteur der Zeitschrift Südlink und hat Venezuela viele Jahre lang begleitet. Und von Radio Matraca hört ihr einen Beitrag über ihre Veranstaltung in Berlin. Im Juli hat Matraca 3 aktuelle Filme über die Menschenrechtssituation in Bolivien, Peru und Chile vorgestellt. Dabei ging es um staatliche Gewalt in den 3 Andenländern und den Widerstand dagegen. Wie immer eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Onda Noticias.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
Brasilien. Der Juli 2024 war der feuerreichste Monat der letzten 20 Jahre. Ein Rauchkorridor bewegt sich vom Amazonasgebiet in den Süden Südamerikas. Der Rauch, der aus den katastrophalen Bränden in Bolivien, Zentralwestbrasilien, dem Pantanal und dem Amazonas stammt, hat Argentinien, Uruguay und Rio Grande do Sul erreicht. Die Brände könnten noch zunehmen, da der Amazonassommer gerade erst begonnen hat. Der August ist im historischen Durchschnitt der Monat mit den zweitmeisten Bränden im Amazonasgebiet, nur noch übertroffen vom September, wenn der Höhepunkt erreicht wird. Mexiko. Der südmexikanische Bundesstaat Chiapas ist hochmilitarisiert, dennoch haben Gewalt und Zwangsumsiedlung zugenommen. Inzwischen haben die Bandenkämpfe in Chiapas ein internationales Ausmaß erreicht. Nachdem in den vergangenen 3 Jahren tausende Familien in Chiapas intern vertrieben wurden, sind Ende Juli hunderte Menschen über die Grenze nach Guatemala geflohen. In Chiapas kämpfen Drogenkartelle um Routen und Territorien. Dazu kommen Paramilitarismus, das Wirken krimineller Gruppen, die Zersetzung indigener Stammesgebiete und die Neuzusammensetzung der alten Elite. Das zusammen hat das alte staatliche Herrschaftsmodell gesprengt, resümiert die Tageszeitung La Jornada. Während Guatemala nun seine Grenztruppen verstärkt, haben mexikanische Behörden 4 bewaffnete mutmaßliche Mitglieder des Sinaloa-Kartells verhaftet. Dennoch werden die Sicherheitskräfte von der lokalen Bevölkerung verdächtigt, teilweise mit den Kartellen zusammenzuarbeiten.
Weitere Nachrichten findet ihr bei npla.de/ponal.
Techo wurde in Lateinamerika 1997 in Chile von einer Gruppe chilenischer Studierender gegründet. Sie fingen damit an, Notunterkünfte für vulnerable Familien in den informellen Siedlungen zu bauen, und aus dieser Initiative entwickelte sich dann die heutige NGO Techo. Mittlerweile gibt es Techo in 18 Ländern in Lateinamerika mit dem Ziel, die Wohn- und Lebensbedingungen der Familien in den informellen Siedlungen langfristig zu verbessern. Dabei setzt Techo auf die Zusammenarbeit zwischen den Familien der von Armut betroffenen Gemeinden in Lateinamerika und den jungen lokalen Freiwilligen der NGO Techo. Gemeinsam arbeiten sie in verschiedenen Projekten wie dem Bau von Notunterkünften oder Regenwasserauffangsystemen, durch die der Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und kommunalen Infrastrukturen gewährleistet wird. Im Groben laufen die Arbeitsschritte bei Techo wie folgt ab. Techo baut einen Kontakt zu den informellen Siedlungen auf. Danach werden erste Nachforschungen angestellt und die Zusammenarbeit mit den Gemeinden wird aufgenommen. Techo trifft sich mit den lokalen Behörden und anderen Organisationen, die in der Gemeinde aktiv sind, um gemeinsam Allianzen zu bilden. Dann folgt die intensive Analyse der Gemeinde. In Umfragen gehen Freiwillige von Haus zu Haus und erforschen die Situation der Familien. Die so gewonnenen Informationen werden ausgewertet und Tetsu erarbeitet Vorschläge für Projekte in der Gemeinde, die den BewohnerInnen vorgestellt und gemeinsam priorisiert werden. Durch die Organisation regelmäßiger Koordinationstreffen und Gemeindeversammlungen werden so langfristig Gemeindestrukturen gestärkt und eine Gemeindeleitung etabliert. Außerdem veranstaltet Tetsu Tagesbetreuung und Hausaufgabenhilfen für die Kinder, um die Situation der Familien nachhaltig zu stärken. Alle von Tetsu realisierten Projekte dienen der Bildung von Identität und Organisation der Gemeinden sowie der Übernahme von Eigenverantwortung und Schaffung von Netzwerken.
Tetsu Deutschland bzw. unser offizieller Vereinsname lautet Gemeinsam Tetsu e.V., wurde im Jahr 2014 gegründet. Das heißt, wir feiern dieses Jahr auch 10-jähriges Jubiläum. Und der Verein ist auf Initiative von Freiwilligen entstanden, die Tetsu beispielsweise im Rahmen eines Freiwilligendienstes in Lateinamerika kennengelernt haben und einfach sehr überzeugt von dem Konzept und der Arbeitsweise von Tetsu waren und dann auch aus Deutschland aktiv werden wollten. Unser Ziel ist einmal das Schaffen von Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeit und Armut, speziell in Lateinamerika. Und gleichzeitig wollen wir durch das Sammeln von Spenden aktiv die Arbeit von Tetsu in Lateinamerika unterstützen und zur Armutsbekämpfung beitragen. Wir versuchen auch, einen anderen Ansatz der Entwicklungszusammenarbeit zu verfolgen, dadurch, dass die Entscheidungsmacht und Durchführung allein in der Hand von Tetsu in Lateinamerika liegt und wir auch bei der Planung unserer Kampagnen in regen Austausch mit den Büros vor Ort stehen. Wir Freiwilligen in Deutschland sind alle ehrenamtlich aktiv und sind in ganz Deutschland verteilt. Wir haben aber auch lokale Gruppen und wir haben unterschiedliche Bereiche in unserem Verein, wie beispielsweise den Bildungsbereich, den Bereich für Social Media, den Bereich für internationale Kommunikation, wo es dann um den Austausch mit den Büros in Lateinamerika geht, oder auch den Bereich zur Gewinnung von neuen Freiwilligen. Im Rahmen unserer aktuellen Sommerkampagne Paso a Paso sammeln wir Spenden für Tetsu Panama, das gemeinsam mit den BewohnerInnen in der informellen Siedlung Huertos del Edén einen Fußweg errichtet, was die Alltagsmobilität erleichtert und die Lebensqualität der BewohnerInnen verbessert.
Nadine Ramirez von Tetsu Panama erklärt, warum diese Projekte so wichtig sind.
Una de las problemáticas más latentes en las comunidades tiene que ver con el acceso a infraestructura.
Eines der latentesten Probleme in den Gemeinden ist der Zugang zu kommunaler Infrastruktur oder deren Fehlen. Aus diesem Grund arbeiten wir gemeinsam mit Tetsu Deutschland an einer Kampagne zur Beschaffung von Mitteln, um mit der Gemeinde Huertos del Edén beim Bau von 100 Metern Gehweg zusammenzuarbeiten. Die Bürgersteige ermöglichen es den Familien, sich sicherer und sauberer innerhalb der Gemeinde und von der Gemeinde zu ihrer Arbeit oder zur Schule oder wohin auch immer zu bewegen.
Dentro de la comunidad y desde la comunidad hacia sus trabajos, hacia la escuela o cualquier lugar al que vayan.
Mehr Infos über das Projekt Paso a Paso und die Organisation Tetsu erfahrt ihr unter www.tetsu.de. Dort findet ihr auch einen Link, über den ihr das Projekt mit einer Spende unterstützen könnt. Diesen haben wir euch auch noch einmal verlinkt.
Onda Info.
Das Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin.
Venezuela hat gewählt. Und wer hat gewonnen? Tja, das steht noch nicht so richtig fest. Zur Wahl standen Ende Juli der langjährige Präsident Nicolas Maduro, Nachfolger des 2013 verstorbenen Hugo Chavez und der vor kurzem noch ziemlich unbekannte Oppositionskandidat Edmundo González Urrutia. Die traditionell zerstrittene Opposition war diesmal vereint angetreten, aber trotzdem geschwächt. Denn die venezolanische Wahlbehörde hatte deren eigentliche Kandidatin, Maria Corina Machado, nicht zur Wahl zugelassen. Nun tobt ein Konflikt um die Ergebnisse. Noch immer reklamieren Regierung und Opposition den Wahlsieg für sich. Auf einer Kundgebung in der venezolanischen Hauptstadt Caracas machte Dauerpräsident Maduro finstere Mächte für die Proteste gegen seine Regierung verantwortlich. Er behauptete, die rechte Oppositionsführerin Machado stecke mit Satanisten unter einer Decke.
Miren, compatriota, nosotros estamos enfrentados a unos demonios. Ellos tienen un pacto satánico con la Iglesia satánica de Estados Unidos.
Über die Hintergründe des Machtkampfes und die aktuelle Situation in Venezuela sprechen wir nun mit dem Journalisten Tobias Lambert. Er ist Redakteur der Zeitschrift Südlink. Im Oktober erscheint sein Buch Gescheiterte Utopie, Venezuela ein Jahrzehnt nach Hugo Chavez.
Tobias, du hast Venezuela viele Jahre lang begleitet und du warst zwar nicht zu den Wahlen, aber ein paar Wochen vorher in Venezuela. Wie hast du dort die Stimmung wahrgenommen? Wie sieht es denn aus in Venezuela ein Jahrzehnt nach Hugo Chavez?
Ja, Venezuela hat ja in den letzten Jahren eine schwere Krise durchlebt mit Hyperinflation, Versorgungsmängeln, schweren politischen Konflikten etc. In den letzten Jahren hat sich die Situation gewissermaßen ein bisschen entspannt, was daran liegt, dass die Regierung, sagen wir mal, wirtschaftsliberale Reformen umgesetzt hat auf sehr intransparente Art und Weise, die zur Folge hatten, dass sich beispielsweise die Versorgungslage sehr entspannt hat, die Inflation zurückgegangen ist. Gleichzeitig sich aber die soziale Ungleichheit sehr stark verschärft hat und sehr viele Leute heute damit beschäftigt sind, irgendwie über die Runden zu kommen. Es gibt nur noch wenig Hilfen seitens des Staates, wenig Sozialprogramme und die meisten Menschen müssen sich mit mehreren verschiedenen Jobs oder auch Rücküberweisungen von Migrantinnen aus dem Ausland über Wasser halten.
Gerade irgendwie MigrantInnen im Ausland gibt es ja aus Venezuela sehr, sehr viele. In den letzten Jahren haben Millionen Menschen das Land verlassen. Aber wie blicken denn die Leute, die da geblieben sind, auf die Regierung von Nicolas Maduro und wie blicken die Menschen auf die Opposition?
Ja, es gibt in Venezuela, sagen wir mal, eine Kernanhängerinnenschaft der Regierung Maduro. Das sind frühere Chavisten, die immer noch der Regierung die Stange halten. Die dürfte aber mittlerweile auf, naja, man sagt immer so zwischen 20% und 30% der Bevölkerung geschrumpft sein. Dann gibt es eine etwas größere Gruppe von Menschen, die tatsächlich weder der Opposition noch der aktuellen Regierung zugewandt sind, die ursprünglich wahrscheinlich überwiegend aus dem Chavismo kommen, die aber eigentlich im derzeitigen Wahlsystem gar keine Option haben. Andere linke KandidatInnen wurden nicht zugelassen. Es gibt also eine bisschen künstliche Polarisierung zwischen Maduro und dann dem Oppositionskandidaten Edmundo González. Die Opposition hat ebenfalls eine Kernanhängerinnenschaft, die sich seit Jahren kaum verändert hat. Was der Unterschied dieses Mal war, sind zwei Sachen. A, die Opposition tritt geeint an. Und es gibt einen verbreiteten Wunsch nach irgendeiner Art von Wandel, der über die Oppositionskernanhängerinnenschaft hinausgeht. Und das heißt, dass nicht unbedingt das Angebot, das inhaltliche Angebot der rechten Opposition überzeugt, aber dass der Wunsch nach Wandel mittlerweile bei vielen Leuten die Überzeugung hat reifen lassen, dass egal ist, was kommt, Hauptsache es passiert irgendwas.
Die Wahlbehörde CNE hat ja Maduro mit knapp über 50% zum Sieger erklärt, aber die Wahlakten nicht offengelegt. Die Opposition sagt dagegen, sie hätte einen Großteil der Akten in digitaler Form gesichert und sie leitet daraus einen Wahlsieg ihres Kandidaten Edmundo González von 70% ab. Wie kommt es denn zu dieser Diskrepanz?
Ja, der Wahlrat hat in der Wahlnacht selber, kurz nach Mitternacht, ein Ergebnis verkündet, hat aber nicht offengelegt, wie er selbst zu diesem Ergebnis gekommen ist. Das heißt, er hat einfach nur Zahlen präsentiert, die ein großer Teil der Bevölkerung als unglaubwürdig betrachtet. Das liegt daran, dass der Wahlrat bis heute nicht veröffentlicht hat, wie in den einzelnen Wahllokalen gewählt wurde. Dazu ist er verpflichtet, dazu hat er allerdings laut Gesetz auch 30 Tage Zeit. Aber in einer solchen Situation wäre es ratsam gewesen, wenn diese Zahlen denn zugänglich sind, sie umgehend zu veröffentlichen. Das Problem ist, dass zwei Wochen nach der Wahl die Hauptforderung der Opposition und auch internationaler Akteure, auch kritischer ChavistInnen in Venezuela, ist ja zunächst mal Transparenz. Der Wahlrat soll offenlegen, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Wir haben also eine Situation, wo wir vermutlich nicht mehr zu einem glaubwürdigen Wahlergebnis kommen. Das oberste Gericht ist damit beauftragt worden, von Maduro persönlich den Wahlprozess zu überprüfen, den Hackerangriff zu überprüfen etc., hat aber dazu A, gar nicht die technische Expertise und gilt B, als sehr regierungsnah. Das heißt, was immer da jetzt rauskommt, es ist jetzt schon klar, dass es die meisten AkteurInnen nicht zufriedenstellen wird. In diesem Fall ist die Glaubwürdigkeit oder ist das Glaubwürdigkeitsproblem eben eher bei der Regierung und weniger bei der Opposition.
Um die Interpretation der Wahlergebnisse tobt dieser Konflikt, der eigentlich auch erwartet war, in Venezuela selbst wie international. Die Opposition demonstriert, Maduro droht den Kandidaten bereits mit Verhaftungen. Es gab mehrere hundert Verhaftungen und auch bei den Protesten schon Tote. Wie wird das denn da weitergehen? Unter welchen Bedingungen hätte die Opposition denn die Möglichkeit, die Regierung, manche sagen das Regime Maduro, zu stürzen? Und was könnte passieren, wenn ihr das eben nicht gelingt?
Die Opposition hat aus eigener Kraft wohl kaum die Möglichkeit, die Regierung zu stürzen. Es gab einige Proteste, ja, die wurden aber auch nach ein, zwei Tagen bereits im Keim erstickt. Andererseits aber auch, weil die Proteste nicht den breiten Kern der Bevölkerung umfassen. Also es ist nicht so, auch wenn das manchmal zu lesen war, dass die Menschen aus den ärmeren Vierteln, aus den Barrios jetzt ins Stadtzentrum heruntergehen, um die Regierung zu stürzen. Die Situation ist komplexer aus verschiedenen Gründen. Gibt es in den Barrios eben immer noch Rückhalt für die Regierung Maduro, teilweise auch einfach aus Angst vor einer Machtübernahme der Opposition, weil die Menschen sich überhaupt nichts von Maria Corina Machado bzw. González erhoffen. Am ehesten aus Sicht der Opposition könnte internationaler Druck, eine Verschärfung der Sanktionen etc. Druck auf Maduro ausüben, aber auch das wird nicht funktionieren. Die Regierung Maduro ist es bereits gewohnt, aus den letzten Jahren mit den Sanktionen umzugehen, hat allerdings auch jetzt nicht die Möglichkeit, sich wieder eben als, sagen wir mal, ein normales Land zu präsentieren, normale wirtschaftliche Beziehungen zu pflegen, was eigentlich das Ziel der Regierung war. Andererseits ist auch schon absehbar, dass sich die Situation insofern verschärfen wird im Vergleich zu vor ein paar Jahren, als dass es im Moment kaum einen Ausweg gibt für die Regierung Maduro, die verlorene Legitimität wieder zu gewinnen, weil auch in den eigenen Reihen, es gibt ja Indizien, ich habe von einigen Leuten gehört, die Einsicht in die Wahlakten in ihren Wahllokalen hatten, dass dort in sehr chavistischen Regionen die Opposition gewonnen hat. Und das haben viele Leute mitbekommen, dass es da eine offensichtliche Diskrepanz gibt. Daraus leitet sich natürlich jetzt nicht ab, dass automatisch die Opposition das Regierungsamt übernehmen kann, wenn es keine transparenten Zahlen gibt. Aber die Legitimität der Regierung Maduro ist eben doch sehr geschwächt und wird es ihm nicht leicht machen, mehrere Jahre auf der Grundlage weiter zu regieren.
Ja, du hast die internationale Ebene schon angesprochen. Da gibt es zwei Blöcke, die sind relativ fix auf einer Seite. Also die USA, Peru, Argentinien, Costa Rica haben bereits González als Gewinner anerkannt. Länder wie China, Kuba, Nicaragua, Russland haben Maduro bereits zum Wahlsieg gratuliert. Dazwischen gibt es Länder wie Brasilien, Kolumbien und Mexiko, die eigene Positionen vertreten. Wie ordnest du denn diesen internen venezolanischen Konflikt und das Wahlergebnis in den internationalen, vielleicht lateinamerikanisch-regionalen Kontext ein?
Ja, ein Problem, das Venezuela hat, ist natürlich, dass der interne Konflikt sehr stark durch geopolitische Ambitionen überlagert wird, was vor allem mit der geografischen Lage Venezuelas und dem Erdölreichtum geschuldet ist. Deswegen interessieren sich überhaupt Länder wie die USA, China, Russland sehr stark für Venezuela. Das heißt, diese Ebene, die schwingt immer mit und die erschwert auch eine politische Lösung, weil sie zu gegenseitigen Blockaden führt etc. Was die lateinamerikanische Ebene angeht, ist es vielleicht ein bisschen interessanter mittlerweile, denn zu Zeiten von Hugo Chavez gab es ja ein relativ breites Fundament von Mitte-Links-Regierungen, die auch alle als irgendwie Verbündete Venezuelas galten. Das hat sich mittlerweile doch stark geändert. Die Regierung in Venezuela kann eigentlich nur noch auf Länder wie Kuba, Nicaragua, Bolivien, Honduras auch noch zählen, während gewichtige Mitte-Links regierte Länder wie eben Brasilien, Kolumbien oder auch Mexiko zumindest ein wenig Distanz wahren und versuchen, da eine Lösung zu finden, sodass sich die Krise nicht weiter verschärft. Denn nicht zuletzt Brasilien und Kolumbien haben natürlich als Nachbarländer ein fundamentales Interesse daran, dass da keine weitere Destabilisierung stattfindet. Maduro reagiert darauf allerdings bisher durch schroffe Ablehnung. Das heißt, er wirft den Regierungen, die früher sehr häufig Venezuela gestützt haben, in schwierigen Situationen geholfen haben, wirft ihnen jetzt Einmischung in innere Angelegenheiten vor. Und diese Mentalität, sich jetzt zu verschanzen, komme was wolle, wir geben die Regierung nicht ab, Können wir auch gar nicht, weil wir juristische Verfolgung sowohl innerhalb als auch außerhalb Venezuelas zu befürchten haben. Diese Mentalität trägt halt nun dazu bei, die Krise weiter zu verschärfen.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes,
otras voces de Alemania.
Am 4. Juli haben wir uns im Aquarium im Berliner Südblock getroffen, um drei Dokumentarfilme dreier FilmmacherInnen und AktivistInnen vorzustellen. Aus Bolivien, Peru und Chile. Wir haben mit ihnen über staatliche Gewalt thematisiert, aber auch Aktionen dagegen. Dabei im Blick die Menschenrechtssituation in den drei anderen Ländern. Rund 40 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil. Die vorgestellten Produktionen bewegten sich bewusst jenseits der konventionellen audiovisuellen Kanons und zeichneten sich aus durch eine besondere Form der Bildproduktion und das Hinterfragen traditioneller Sehgewohnheiten. Fräulein Ursagasti stellte seinen Film 13.04.21 vor, eine Zusammenstellung von Live-Polizeiübertragungen, die während der Corona-Pandemie im Jahr 2021 aus einem Wagen heraus gefilmt wurden. Auf diesen Aufnahmen sieht man die leeren Straßen eines armen Viertels von La Paz. Es bestand ein Ausgehverbot und die Polizei patrouillierte die Straßen, um jeden Menschen festzunehmen, der denn noch auf der Straße war. Sie alle wurden, da war Corona dann egal, in einem Raum eingesperrt.
Der Kurzfilm ist eine audiovisuelle Aneignung einer Live-Übertragung der bolivianischen Polizei in Zeiten der sogenannten politischen und sozialen Krise in Bolivien, die ein Euphemismus für Faschismus und Massaker ist.
Horas de la mañana, personas arrestadas. Deben estar arrestadas a una distancia, esperando cumplir sus 8 horas de arresto. 8 horas de arresto para las personas que han incumplido la determinación. Alcohol en gel en las manos, no tocar a nadie. Cumpliendo las medidas de seguridad para todas las personas. Las personas que no conlleva el barbijo, se les hará la dotación necesaria, si es posible.
Warum einen Film darüber machen? Meine Absicht war es, ein Filmarchiv zu nehmen, das in seiner Produktion bereits gewalttätig war. Aufnahmen, die, wie das Video selbst sagt, das explizite Ziel hatten, zu schrecken. Mein erstes Ziel war, dass diese Bilder nicht verloren gehen. Den Text, das auf den Aufnahmen gesagte, habe ich dann auf die Bilder gelegt, um diese damit noch deutlicher zu machen. Seit der politischen und sozialen Krise hatten wir uns in Bolivien daran gewöhnt, dass Bilder manipuliert werden, damit sie dem einen oder anderen politischen Sektor nützen.
In den letzten Jahren haben wir beobachtet, wie verschiedene staatliche Maßnahmen in den südlichen Andenländern, insbesondere in Zeiten politischer Instabilität, grundlegende Menschenrechtsprinzipien missachtet und in vielen Fällen sogar bewusst gebrochen haben. Was ist das Prinzip unserer heutigen Demokratien und wie werden sie legitimiert? Es scheint, wie Maria Galindo sagt, dass die Menschenrechte im globalen Süden dabei deutlich zu kurz kommen.
Daniela Zambranos Film Que los sicuris no me falten zeigt eine Zusammenstellung von Social Media Videos und Aufnahmen, die Daniela bei den Protesten in Lima im Dezember 2022 und Januar 2023 gemacht hat, als tausende Menschen gegen die Regierung von Dina Boluarte auf die Straße gingen. Boluarte, Nachfolgerin des zuvor aus dem Amt gedrängten Präsidenten Pedro Castillo, hatte Proteste gegen die Absetzung gewaltsam niederschlagen lassen. 67 Menschen starben durch Polizeigewalt. Dieser Kampf um den öffentlichen Raum zwischen der indigenen Bewegung und dem Staat steht stellvertretend für den Kampf um unterschiedliche Auffassungen von Demokratie und Würde.
In einer Gesellschaft, in der Rassismus so normalisiert ist, werden auch schreckliche Gewalttaten geduldet. Wenn es verboten ist, Straßen zu blockieren, dann hat die Polizei das Recht, dich zu töten, zu folgen, zu schlagen und vieles mehr. Wie die fast 70 Toten von 2022, was in der angeblich gebildeten Bevölkerung Perus eine Kontroversen ausgelöst, sind nicht die Totenfälle, sondern die vielen Uhren der Präsidentin und ob sie nun originell sind oder nicht. Warum konzentriert man sich auf solche Kontroversen wie die Uhren der Präsidentin, solche Banalitäten, solche Überflächlichkeiten und nicht auf Menschenrechtsfragen? Weil die Menschenrechte einfach ein Mythos sind, weil sie uns einfach nicht erreichen. Schweigen der Nicht-Weißen, also rassifizierte Körper. Es gibt einfach diejenigen, die Menschenrechte haben und diejenigen, die sie nicht haben.
Victor Villegas präsentierte seinen Dokumentarfilm Norte Flow, eine partizipative audiovisuelle Produktion mit Kindern, Jugendlichen und Nachbarn aus einem Barrio Popular oder armen Viertel im südchilenischen Valdivia. In diesem Film werden die Marginalisierung des Lebens, aber der auch Zusammenarbeit und die Freude der Menschen durch ein Film- und Musiklabor sichtbar gemacht. Diese Erfahrungen wurden auch in dem gleichzeitig vorgestellten Buch mit dem Titel Tirando el Corte dokumentiert.
Das Buch habe ich gemeinsam mit Isabel Yáñez verfasst. Wir haben dieses Buch aus der Perspektive der audiovisuellen Anthropologie geschrieben, eine Art von Kino, die wir interessant finden, weil die Menschen, die dieses Kino machen, im Wesentlichen Kinder und Jugendliche sind. Kinder wollen uns durch audiovisuelle partizipative Darstellungen und Videos mitteilen, wie sie über ihre Territorien nachdenken und über die Reaktionen, die in ihrer Umgebung erfahren. Was ich heute mitbringe, hat nicht viel mit Polizeigewalt an sich zu tun, sondern mit Antworten auf das neoliberale Modell, das in Chile erschaffen wurde. Und damit, wie gemeinschaftliche Organisation ein Ausweg aus all diesen Gesellschaftsmodellen sein kann, in denen längst nicht alle gleich sind. Das ästhetische Konzept, das wir geschaffen haben, reflektiert, dass in Lateinamerika andere Bilder gemacht oder andere Bilder erdacht werden. Ich lade Sie ein, einen Film aus dem Süden Chiles zu sehen, etwa 1000 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago, fast am Anfang von Patagonien, der Norte Flow heißt.
Und das war's schon wieder mit dem Onda-Info 597. Weitere Nachrichten und Podcasts findet ihr wie immer auf unserer Webseite npla.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.